Herzlich willkommen Online-Community zur Online-Predigt von Ecclesia Frankfurt. Mein Name ist Christopher, vielleicht kennt ihr mich schon, vielleicht kennt ihr mich auch nicht. Aber was ihr sicherlich kennt, sind Nachrichtenanfragen auf Instagram von irgendwelchen Leuten, die ihr noch nie gesehen habt, von denen ihr den Namen eigentlich noch nicht mal gehört habt. Manchmal sind das irgendwelche Petitionsanfragen, unterzeichne für Klimaschutz so und so oder eine Dating-Anfrage, willst du meinen Kontakt, schreibe mir für heiße Nächte oder sonstiges. Und du wirst es nicht glauben, gelegentlich kommen auch richtig eklige Bilder. Warnung, meine Frau hat dieses Bild, nicht, ich zeig's dir lieber nicht, aber meine Frau hat ein Bild von einem nackten Hintern von einem Mann aus Indien bekommen. Und man denkt sich so, wer verschickt sowas? Warum machen Leute das? Das ist einfach egal. Es gibt aber auch sinnvolle Nachrichten, die uns gelegentlich erreichen. Und ich habe vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen. Christopher, wie gehst du damit um, dass jetzt in der Corona-Zeit so viele Leute sterben? Und dachte ich mir, was schreibe ich da zurück, ja? Jetzt in der Corona-Zeit sterben wirklich einige Leute, das ist eine absolute Ausnahmesituation. Und wie gehe ich damit um? Meine erste Reaktion war erstmal, warte, es gibt so viele Leute, die gerade einsam sind, die vielleicht sogar ihre letzten Atemzüge getrennt von anderen Menschen verbringen müssen. Das ist wahnsinnig grausam. Also wenn du irgendwie kannst und solche Menschen in deiner Nähe hast, dann kontaktiere die und lass sie wissen, dass du an sie denkst, dass sie dir immer noch wertvoll sind, dass du am liebsten dabei wärst. Und wenn du schon nicht räumlich dabei sein kannst, irgendwie komm so nah ran, wie du kannst. Ja, über Telefon, über Chat, über Sonstiges, über Videokonferenzen. Und dann dachte ich, die zweite Sache, gib ihnen Hoffnung. Sei ein Hoffnungsträger, mach ihnen Mut und gib ihnen Zuversicht für die Zukunft, die auf sie zukommt. Und da habe ich so nachgedacht, ja, aber was ist mit den Leuten, die ihre Situation eigentlich als ziemlich auswegslos wahrnehmen? Also wenn da jetzt so eine 86-jährige Frau im Sterben liegt an Atemnot, weil sie Corona hat, wer bin ich jetzt sagen zu wollen, alles wird gut? Weil ganz ehrlich, welchen Einfluss habe ich denn darauf? Erstens, die Person hat 60 Jahre mehr Lebenserfahrung als ich und ich bin jetzt 26. Wenn ich so einer Person das sage, alles wird gut, dann wird die sagen, Christopher, welche Ahnung hast du schon vom Leben in deinen jungen Jahren? Und die zweite Sache ist, mein Leben ist so gut wie vorbei. Wenn ich jetzt hinübergehe, ich weiß nicht, was da auf mich wartet. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Und auch ehrlich, Christopher, also ich habe auch gar keinen Einfluss auf das, was nach dem Tod kommt. Und ich kann Umstände nicht zum Guten wenden. Ungerechtigkeit, die hier in diesem Leben stattgefunden hat, meinetwegen Scheidungsfälle, Zerbrüche, Leute, die hintergangen wurden und so weiter, Menschen, die ausgenutzt worden sind. Ich kann keine ultimative Gerechtigkeit geben. Ich kann das nicht wieder gut machen, dass Leute schwere Krankheiten haben, ein Leben lang ein Koma, Rollstuhl oder sonstiges verbringen müssen. Es gibt so viele grausame Sachen und ja, lass mich das so platt sagen, life is fucked up. Also es gibt so viele Probleme, tut mir leid, das so zu sagen, aber manchmal muss man Situationen so bezeichnen, wie sie sind. Gestern Nacht habe ich mit meiner Frau, mit einer Person geredet, die seit ein paar Jahren mit einem Typen verheiratet ist und hat jetzt erfahren, dass sie seit 8 Monaten fremd geht und er will diese Fremdgehbeziehung auch nicht beenden und sie hat 2 kleine Kinder und es ist einfach eine riesen Zerbruchssituation im Moment und es ist absolut schrecklich und du denkst dir, what a mess, also so grausam und wie will ich dir sagen, ja, alles wird wieder gut? Nichts wird wieder gut. Die Beziehung ist kaputt, Sachen sind kaputt, nichts wird wieder gut. Jedenfalls nichts, was ich tun kann, um das wieder gut zu machen. Jetzt ist das Krasse. Als Christen glauben wir, dass es einen gibt, Gott selbst, der alle Dinge in seiner Hand hält und der selbst solche Sachen wieder gut machen kann. Der dir wirklich eine Hoffnung versprechen kann, die hält. Eine Hoffnung, die ein Fundament hat. Wenn ich als Christopher sage, alles wird gut, dann hat das kein Gehalt, weil ich werde, also für einige Leute tatsächlich schon, weil ich werde so viel tun wie möglich, um anderen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen und mich für Gerechtigkeit und dergleichen einzusetzen. Aber für ganz viele Leute hat es keine Bedeutung. Sind es leere Worte, die ich sage, alles wird gut, weil ich keinen Einfluss drauf habe, aber Gott hat Einfluss darauf. Und zwar weit über dieses Leben hinaus. Und deswegen ist die Hoffnung, die Gott geben kann, auch eine Hoffnung, die wirklich ewig währt. Und Jesus hat gesagt, Gott hat gesagt, eure Worte werden vergehen, also die Worte dieser Welt werden vergehen, aber mein Wort bleibt ewiglich. Und das finde ich richtig krass, dass seine Worte auch bis in die Ewigkeit Bestand haben. Und das ist der Grund, warum wir die Bibel lesen. Und ich habe jetzt ganz schön lange gebraucht, fast 5 Minuten hier zum Einstieg. Aber lasst uns mal in Philipper Kapitel 3, Vers 20 und 21 schauen. Weil dort, also die Bibel ist voll von Zusagen Gottes die uns Hoffnung geben. Aber hier in diesem Kapitel, das hat mich besonders beeindruckt, ist es der Apostel Paulus, der aus einer konkreten Situation in seinem Leben schreibt. Und zwar sitzt er gerade jetzt 61 nach Christus in einer Gefängniszelle in Rom, hinter Gittern. Und heutzutage sind Gefängnisse schon ungemütlich, aber damals waren Gefängnisse so richtig ungemütlich. So, und Paulus schreibt hier auch im Brief, dass es sehr gut sein kann, dass er bald hingerichtet wird. Das ist keine gute Aussicht, wenn du in einer Todeszelle sitzt und da wäre man wahrscheinlich ganz schön mies drauf. Und vor allem, Paulus schreibt jetzt aus dieser Todeszelle einen Brief. Was würdest du schreiben in diesem Brief, wenn du in einer Todeszelle sitzt? So richtig mies gelaufen, dich vielleicht noch für ein paar Sachen entschuldigen. Paulus lenkt absolut seinen Fokus auf das, was ihm wichtig ist, auf die Hoffnung, die ihn trägt und ist eigentlich guter Dinge. Also das ist das Krasse, man liest hier durch den Philipperbrief und du denkst dir, Herr Paulus, wie kannst du so zuversichtlich sein? Wie kannst du so gut drauf sein? Was ist dein Geheimnis? Was gibt dir Hoffnung? Und den Kern verrät er uns hier in Kapitel 3, Vers 20 und 21. Und da heißt es, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Okay, krass. Vielleicht hattest du dir jetzt ein bisschen was Poetischeres so vorgestellt, aber wenn wir in die einzelnen Punkte eintauchen, dann wirst du sehen, dass sie das ganz schön in sich haben. Und ich will ganz kurz den letzten Satz hier nochmal hervorheben, wo er sagt, das geschieht mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Also die Begründung, die Paulus hier dafür liefert, dass alle Dinge besser werden und wie sie besser werden, gucken wir uns gleich an, ist, dass Gott in Kontrolle ist. Gott laufen die Dinge nicht aus dem Ruder, sondern er hat die Dinge in der Hand und er wird eines Tages alles zum Guten wenden. Warum er es noch nicht getan hat, warum wir noch nicht im Paradies auf Erden leben, das er aber herbringen wird, das ist eine andere Story, über die wir heute leider nicht reden werden, aber keine Sorge, ich werde dich nicht damit alleine lassen, sondern im Gegenteil, es gibt eine Zusicherung, die er uns gegeben hat und eine Weise, wie wir mit dem Leid in dieser Welt umgehen können, auf die wir später schauen können. So, der erste Punkt, auf den ich unser Auge und unseren Fokus lenken möchte, ist, dass er sagt, von dort her erwarten wir auch unseren Retter. Also von dort her. Dieses kleine Wörtchen dort veranschaulicht, es gibt ein Dort und es gibt ein Hier. Hier auf der Erde und dort im Himmel. So, eigentlich ist es sehr trivial, dass, also sehr einleuchtend irgendwie, dass Himmel und Erde zwei unterschiedliche Sachen sind und irgendwie auch ganz anders sind. Also ich weiß nicht, ob du mal im Himmel warst, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es dort ist. Ich weiß nur das, was ich so an Erzählungen und an Zusagen habe. Aber ich weiß, dass es ein ganz anderer Ort ist als hier auf der Erde. Und hier kommt das Problem. Ganz häufig projizieren wir nämlich unsere irdischen Erfahrungen auf den Himmel und sagen, ach so, also so müsste der Himmel aussehen. Ich nenne dir ein ganz einfaches Beispiel. Langeweile. Hast du dir schon mal überlegt, wie lange eine Ewigkeit ist? Also ganz ehrlich, als ich so mal eine Weile drüber nachgedacht habe, wie lange eine Ewigkeit ist, das ist so verdammt lang, da würde ich mir doch sagen, hey, ich will gar nicht ewig leben. Also in der Ewigkeit, das wird doch so, boah, langweilig. Also wer will denn schon eine Ewigkeit zubringen? Irgendwann hast du da jeden Stein geguckt, hast alles gesehen, hast jeden Film gesehen, hast jedes Lied gespielt, jedes Instrument gelehrt, jede Sprache. Irgendwann wird alles langweilig, wenn wir von dieser Welt aus beurteilen. Noch eine Sache, ich habe mal irgendwie gehört, der Himmel soll so Ähnlichkeiten mit Gottesdienst haben irgendwie, dass man dort Gott preisen wird. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal schon Aufmerksamkeitsprobleme, wenn ich nur eine Stunde im Gottesdienst sitze. Und jetzt stell dir mal vor, eine komplette Ewigkeit nur einen Gottesdienst zu haben, das wäre die Hölle. Ich hätte wirklich, also wenn der Gottesdienst so wäre wie hier auf der Erde, ich würde keine Ewigkeit wollen, ich würde nicht in den Himmel wollen, weil ich mit irdischen Maßstäben probiere, den Himmel zu beschreiben und zu verstehen. Also Gott sei Dank, dass der Himmel so nicht ist. Und eine weitere Sache, weil wir mit irdischen Bildern sprechen und Analogien schließen, auch die Bibel benutzt viele Bilder. Und da finden wir dann Bilder von Leuten in weißen Gewändern und Musik und dergleichen. Und Maler haben schon seit Jahrhunderten immer dieses Bild vor Augen gemalt von Menschen in weißen Nachthemden, die von Wolke zu Wolke hüpfen mit einer Harfe im Arm und dann bekifft irgendwelche Lieder spielen. Aber sieht so der Himmel aus? Würdest du da gerne sein? Also vielleicht ist es ja für manche Leute attraktiv und vielleicht wolltest du schon immer mal Harfe lernen. Manche Männer sagen sich jetzt vielleicht, okay, E-Gitarre, wenn es keine Harfe sein muss, sondern eine E-Gitarre, damit könnte ich mich eventuell anfreunden. Aber ehrlich gesagt, stelle ich mir den Himmel auf diese Art und Weise nicht so gerne vor. Der Grund liegt darin, dass ich irdische Dinge auf den Himmel projiziere. Also so ist der Himmel nicht. Aber wie ist er dann? Also wie ist denn jetzt der Himmel? Schauen wir uns mal den Text ein bisschen weiter an. Hier ist das erste Interessante, dass Paulus sagt, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Bürgerrecht, das ist eine Anspielung auf das römische Staatswesen, also dass er ein Staatsbürger war. Paulus war tatsächlich ein römischer Staatsbürger und auch die Leute, an die er schreibt, waren alle römische Staatsbürger und die kannten das und wussten, dass zu der damaligen Zeit jeder römischer Staatsbürger sein wollte. Das war das Nonplusultra, du hattest damit jede Menge Privilegien. Beispiel, ich bin ja viel durch die Gegend gereist, vielleicht weißt du es schon, vielleicht noch nicht, aber ich bin einmal komplett um die Welt gereist, durch 45 Länder und ich hätte es nicht machen können, wenn ich ein Pakistani wäre. Ich mag Pakistani unglaublich gerne, aber es gibt da ein Problem, nämlich der Reisepass. Und mit dem pakistanischen Reisepass wirst du in ganz viele Länder nicht reingelassen. So, welches ist einer der Top 3 besten Reisepässe der Welt? Der deutsche Reisepass. Also meine deutsche Staatsbürgerschaft, einfach nur, dass ich hier in Deutschland geboren bin, gibt mir wahnsinnig viele Privilegien. Und ähnlich war das auch damals mit der römischen Staatsbürgerschaft. Nur, sagt Paulus, wir haben nicht ein römisches Bürgerrecht, sondern ein Bürgerrecht im Himmel. Das heißt, also die römische Staatsbürgerschaft ist ihm gar nicht so wichtig. Das ist gar nicht so das Wertvolle, sondern er sagt, die himmlische Staatsbürgerschaft, der Reichtum und die Herrlichkeit, die für uns im Himmel bereit ist, ist so unglaublich viel besser. Ich würde jederzeit meine römische Staatsbürgerschaft dafür niederlegen, denn ich bin Himmelsbürger. Und das ist jetzt gleichzeitig Punkt 2. Was er damit ausdrückt, ist, alle Leute, die zum Himmel gehören, sind, anderswo in der Bibel steht es, wie Fremdlinge in dieser Welt. Eigentlich sind wir hier gar nicht richtig zu Hause. Und das ist das Tolle, im Himmel wird es sich wie zu Hause anfühlen. Und das liest du dann durch den ganzen Brief. Wenn man in den Himmel kommt, dann ist das Gefühl, dass es am besten beschreibt, nach Hause kommen, endlich da sein, hier gehöre ich hin, ich bin endlich in absolut genialer Gemeinschaft. Also es gibt keine falschen Beziehungen hier, keine Leute, die schlecht reden. Also ich bin endlich zu Hause. Ich bin 4 Jahre lang gereist, ja? Einmal komplett um die Welt, ohne meine Familie währenddessen zu sehen. Nicht mit den Taschen voller Geld, sondern mit ziemlich wenig. Und als ich nach diesen 4 Jahren getrennt von meiner Familie wieder nach Norddeutschland kam, und ja, es war im August 2017, ja, es hat geregnet. Der Himmel war grau und trüb und ja, es war kalt und ja, Leute waren unfreundlich, wie wir Norddeutschen manchmal sind. Aber trotzdem hat es so richtig sich nach Hause kommen angefühlt, als ich meine Familie wieder in den Arm geschlossen habe, es war so herrlich. Und dann, als ich wieder einfach das Essen von Mama ist die Beste, das Essen von Mama wieder gegessen habe oder einfach ein frisches, herbes Bier meine Kehle habe runterlaufen lassen, alkoholfrei übrigens, ich liebe alkoholfreies Bier. Herrlich. Also es war für mich wirklich so dieses Nachhausekommen-Gefühl. Und der Himmel wird noch viel genialer. Also die Bibel sagt uns, dass alles, was wir hier auf der Erde auskosten, einfach nur ein winziger Appetithäppchen von einfach der Freude ist und von der Grandiosität, die wir dann im Himmel haben werden. So, das, wenn du das weißt, so dieses Gefühl nach Hause zu kommen, dass das den Himmel beschreibt, vielleicht hast du dann schon ein bisschen mehr Hoffnung. Vielleicht bist du dann schon ein bisschen zuversichtlicher, dass es tatsächlich im Himmel gut werden wird. Und Paulus sagt, wie er selber das Ganze fühlt, nämlich jetzt, wo er in dieser Todeszelle sitzt, schreibt er in Philipper 1, Vers 23 und 24, ich fühle mich hin und her gerissen. Denn einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen, bei Christus zu sein, denn das wäre bei Weitem das Beste, sagt er. Und dann andererseits ist es euren wegen nötiger, am Leben zu bleiben. So krasse Zeilen, oder? Wenn du da Paulus reden hörst, du denkst, der hat gar keinen Bock, hier zu sein. Für den ist das eigentliche Opfer nicht das Sterben. Für den ist das eigentliche Opfer hier das auf der Erde bleiben, nämlich sein Leben im Dienst für andere zu leben. Und wenn du erstmal einen Vorgeschmack vom Himmel bekommen hast, und ja, den gibt es hier schon auf der Erde, dann hast du so eine unwahrscheinliche Sehnsucht, dort zu sein. Also das heißt nicht, dass du die Bodenhaftung verlierst, aber dann freust du dich einfach so auf das, was kommt, dass auch eine Ewigkeit nicht langweilig werden wird und dass auch der Tod einfach eine super willkommen sein wird. Also es wird die Eingangstür zum Nachhausegehen sein. Dann geht der Text aber noch ein bisschen weiter. Und zwar lesen wir hier, er wird unseren armseligen vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Also Jesus wird unseren Körper, der fehlerhaft ist. Ja, jeder Mensch hat Macken und hat Dinge und Stellen an seinem Körper, die er absolut nicht mag, wird unseren Körper verwandeln. So, es gibt so viele Leute, die von Krankheiten geplagt sind, die sie nicht loswerden. Depressionen, Menschen, die sich danach ersehen, dass endlich sich mal was ändert. Oder damals in dem schlechten Gesundheitssystem, ja, da waren es einfach nur Zahnschmerzen. Leute konnten nicht zum Zahnarzt gehen, sondern es war einfach super wichtig, dass sie irgendwie eine Hoffnung, eine Perspektive nach vorne hatten, dass sich was ändern könnte. Und genau diese Veränderung verheißt uns Gott. Und das ist nicht nur einfach ein Pipe Dream, sagt man so im Englischen. Kannst du in der Pfeife rauchen, eine Pie in the Sky, sondern eine Zusage, die Bestand hat, weil nicht Christopher dir das verspricht, sondern Gott selbst, der Schöpfer dieses Universums, dir diese Herrlichkeit verspricht. Also es wird im Himmel keine Depressionen geben, es wird keine Krankheit mehr geben. Lass mich das am besten selber vorlesen. In Offenbarung 21, Vers 4 heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also alles Leid, alles Geschrei, alles Schmerz wird weg sein, wird wie weggeblasen sein und Gott wird alle Tränen abwischen. Und das, was du mal als Kind, nachdem du dich wehgetan hast, nachdem du hingefallen bist und geheult hast, bei deiner Mutter oder deinem Papa auf dem Schoß, meine Mutter hat dann immer, heile, heile Segen, morgen gibt es Regen, übermorgen Sonnenschein, weg soll aller Schmerz jetzt sein oder so, gesungen. Und ich weiß, ziemlich kitschig, aber ich verbinde damit positive Gefühle, ich verbinde damit Geborgensein, ich verbinde damit Trost. Und danach ging es mir tatsächlich wieder gut. Und dieses Bild, dass Gott alle Tränen abwischen wird, zeigt tatsächlich, dass alle Leiden, und das sagt Paulus auch an anderer Stelle, dass alle Leiden dieser Welt und alle Krankheit und alles Geschrei und alle Schlechtigkeit nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit, die Gott für uns im Himmel bereit hat. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil wir in irdischen Kategorien denken, aber der Himmel wird unvorstellbar sein. Und weißt du was? Ich freue mich ganz besonders, dass es im Himmel keinen Stress geben wird. Also nicht nur Angst und Sorgen sind dann weg, Krankheit ist weg, Depressionen sind weg, finanzielle Sorgen sind dann weg, aber auch Stress. Wie geht's dir in dieser Leistungsgesellschaft? Es gibt im Moment die Leute in Corona, die wünschen sich gerade ein bisschen mehr Stress, weil sie so wenig zu tun haben, so wenig Leute treffen können. Und es gibt andere Leute, die drehen gerade total am Rad. Krankenschwestern, Ärzte, Lob geht raus. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das macht. Leute, die im Supermarkt an der Kasse stehen und so weiter. Ihr seid unsere Helden und das meinen wir so. Ja, also es gibt keinen Stress mehr im Himmel. Es gibt keine Überarbeitung und der Himmel wird nicht langweilig werden. Aber am besten, finde ich, kann dieses Gefühl von kein Stress mehr meine Lieblingsbiermarke aus Norddeutschland euch zeigen. Und hier ist ein kleiner Werbespot von Flensburger.
Guck mal, hier steht, die haben jetzt ein neues Mittel gegen Stress entwickelt.
Gegen was?
Stress.
Was ist das?
Keine Ahnung. Es steht hier nicht.
Genuss erleben. Flensburger. Gebraut mit Küstengerste aus Schleswig-Holstein.
Ich finde das so geil. Sorry für dieses Wort. Ich finde das so genial. Stress, was ist das? Ja, also es wird eines Tages so unglaublich sein. Du wirst zu Hause sein. Du wirst alle Last ablegen können. Alles, was dich irgendwie zurückgehalten hat, was dich runtergezogen hat, alles, was dich plagt, der ganze Stress, Erwartungen, die an dich gestellt werden, Dinge, die nicht klappen und so, das wird alles hinten anstehen. Sondern du wirst einfach so richtig zu Hause sein, so richtig angenommen sein. Also ich freue mich darauf, wenn ich eines Tages im Himmel sagen darf, Stress, was ist das? Und da hört es nicht auf. Paulus redet nämlich von dem verherrlichten Leib. Und nicht nur an dieser Stelle, sondern überall im Neuen Testament sehen wir, dass der Himmel herrlich ist. Aber was macht den Himmel eigentlich herrlich? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort, nämlich die Gegenwart Gottes. Also die Gegenwart des Schöpfers selber. Und Wenn du irgendwie mal durch die Bibel liest und ich weiß, ich rede viel von der Bibel, aber das ist tatsächlich krass, wie man Gott dadurch kennenlernt und was für ein Gottesbild man bekommt und wie großartig und grandios die Sicht auf Gott selber wird. Also der Schöpfer dieses Universums, ja, wenn du schon die Sterne schön findest. Ich bin ein großer NASA-Fan, ich gucke gerne in die Sterne, ich finde das genial, wie die verschiedenen Farben auch der verschiedenen Planeten sind. Hoffe auch, dass wir es in unserer Lebzeit noch irgendwie schaffen werden, zum Mars zu kommen. Aber schon allein, wenn ich mir einen Sonnenuntergang angucke, die vielen verschiedenen Farben, das schillert in Pink, in Rot, in Türkis, in Blau, so alles gleichzeitig und du würdest am liebsten die Uhr stoppen, deine Staffelei rausholen und das darauf malen, weil es so unwahrscheinlich schön ist. Und wenn nicht nur die Schöpfung schön ist, wie viel schöner, wie viel herrlicher, wie viel größer wird dann der Schöpfer sein? Also wenn du die christliche Jenseitsvorstellung, ja, das Großartige ist, nicht nur irgendwie was Irdisches, Ähnliches zu genießen und ja, alles hier sagt uns die Bibel, ist nur ein Schatten dessen, was kommen wird. Ja, also dass den besten Wein, den du getrunken hast, der wird eklig schmecken im Vergleich zu dem Wein, den du dann im Himmel mit Jesus trinken wird. Hat er zumindest gesagt beim letzten Abendmahl, dass er mit uns Wein trinken wird. Also gibt es dann im Himmel. Selbst das ist dann irgendwann gar nicht mehr im Verhältnis zu stellen, damit Gott selber gegenüberzustehen, also damit Gott selber in die Augen zu schauen. Und das ist die christliche Jenseitsvorstellung, ja. In 1. Korinther 13 heißt es, jetzt sehen wir wie durch einen dunklen Spiegel, aber dann werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen, also Gott gegenüberstehen, also seiner kompletten Größe, seiner kompletten Herrlichkeit, ja, der Schöpfer dieses Universums. Man wird einfach nur auf die Knie fallen und sagen, also du wirst einfach so überwältigt sein von Schönheit, von Herrlichkeit, von Größe. Und Gottes Gegenwart ist das, was den Himmel so herrlich macht. Ja, du merkst, dass ich begeistert bin, denn man kann hier auf dieser Erde schon einen Vorgeschmack von der Herrlichkeit Gottes bekommen. Und du kannst gerne im Chat die Leute fragen, jetzt schreibst du auch gerne rein oder melde dich später fürs Gebetsteam an. Die Herrlichkeit Gottes jetzt schon auf der Erde zu erfahren, ist das Grandioseste, was du jemals in diesem Leben schmecken wirst. Und das ist nur ein Vorgeschmack davon, also dem lebendigen Gott gegenüberzustehen und eine Beziehung mit ihm zu haben, toppt alles, was es auf dieser Erde gibt. Ja? Also kein Sex, kein Urlaub, kein Wein, kein Essen, gar nichts kommt daran. Keine Achterbahn, kein Film, also keine Droge. Es ist einfach so unglaublich krass, Gott gegenüberzustehen und eine Beziehung mit ihm zu haben. Fuck die Leute, wenn du mir nicht glaubst. Ich bin nicht der Einzige, der das so erlebt. Ja? Ich bin nicht der Einzige von dir. Also das ist ein Vorgeschmack der Herrlichkeit Gottes, die kommen wird. Und die kannst du jetzt schon auf der Erde haben. Und das ist das Coole. Lass mich nochmal kurz ausholen. Du sagst jetzt vielleicht, okay, ja gut, es gibt diesen Vorgeschmack, das kann ich das erfahren, aber schon gut, Gott ist auch in Kontrolle und ja, Gott kann mir wirklich Hoffnung geben und ja, Gott kann dann scheinbar auch wirklich alle Dinge zum Guten wenden, aber was gibt mir denn die Garantie dafür, dass das auch wirklich tun wird? Und das Geniale ist, Gott hat dir eine Garantie gegeben. Wenn du in einen Fahrradladen gehst, dann wird dich der Fahrradladenbesitzer fragen, hey, meinetwegen Ephraim, Christopher in meinem Fall, leg hier mal bitte dein Portemonnaie und deinen Ausweis auf den Tisch, den behalte ich ein. Ich weiß gar nicht, ob man den Ausweis überhaupt hergeben darf, ich glaube gar nicht, also den Führerschein, ja? Den Führerschein, den behalte ich und dein Portemonnaie und später, wenn du zurückkommst, dann kriegst du ihn wieder zurück, aber ich brauche hier eine Bürgschaft, ich brauche eine Garantie. Ich lasse hier als Christopher da mein Führerschein da, damit der Fahrradhändlerbesitzer da seine Hoffnung hat, dass ich nämlich wiederkommen werde, dass alle Dinge gut werden, dass er ein gutes Gehalt auch dann da kriegen wird und ich ihn dafür bezahlen werde und entlohnen werde. So, Gott hat uns eine Garantie gegeben. Er hat nicht seinen Ausweis dagelassen und nicht sein Portemonnaie dagelassen, seinen Führerschein dagelassen, sondern sich selbst. Gott ist auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden, hat Fleisch angenommen, sagt uns die Bibel, und hat sein eigenes Leben für uns gegeben, als Garantie für seine Liebe, als Garantie dafür, ja, also die größte Liebe, die du zeigen kannst, ist, wenn du bereit bist, für jemanden anderen zu sterben. Also eine Mutter für ihr Kind. Das, also die Liebe, die bereit ist, den größten Schmerz zu übergehen und selbst bis in den Tod zu gehen. Und Gott hat genau das für dich getan. Er sagt nicht nur leere Worte, ich liebe dich, sondern er liebt dich wirklich. Und er hat es bewiesen. Und dafür ist das Kreuz das Zeichen. Und das ist der Grund, warum Christen überall immer diese Kreuze haben, weil sie einfach so begeistert und überwältigt sind von der Liebe Gottes, die er dort gezeigt hat. Also Gott hat seinen eigenen Sohn für uns gegeben und das ist die Garantie dafür, dass er auch wirklich alle Dinge zum Guten wenden wird. Und du hast eine zweite Garantie, weil das Kreuz ist nur Karfreitag. Ostern haben wir vor einiger Zeit gefeiert und du kannst jetzt eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Also Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden und Gott lebt. Du kannst mit ihm eine Beziehung anfangen, du kannst ihn jetzt erfahren, du kannst ihm jetzt begegnen. Und wenn du diese Beziehung mit ihm lebst, dann wirst du merken, dass Gott treu ist, dass er dich nicht im Stich lässt. Und je länger du mit ihm unterwegs bist, je mehr Erfahrung du in der Beziehung mit ihm machst, desto größer ist deine Gewissheit, dass wirklich alle Dinge gut werden, dass er wirklich zu seinen Verheißungen steht. Und ich möchte dir da eine Geschichte vorlesen von einem Mann, den ich ganz besonders bewundere. Und das ist Dietrich Bonhoeffer. Wir hatten jetzt am 9. April seinen Todesjubiläumstag, 75 Jahre. Und ich lese es einfach mal vor, wie er gestorben ist. Da war nämlich der SS-Lagerarzt Hermann Fischer Hüllstrung mit dabei. Und der hat das schriftlich berichtet. Und das hier hat er geschrieben. Durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathischen Manns hat mich auf das Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so gottergeben sterben sehen. 50 Jahre lang lebt dieser Mann, dieser Lazarettarzt. Und ja, die haben viele Leute umgebracht und sieht viele Leute sterben. Und Bonhoeffer beeindruckt ihn, wie mutig, wie gottergeben, wie gefasst er seinem Tod entgegenschaut. Das, also wie Paulus, ja? Wie Paulus, der sagt, ich sehne mich danach, nach Hause zu kommen. Ich sehne mich danach, bei dir zu sein, Gott. Ich habe die Garantie, Bonhoeffer hat sich so viele Leute eingesetzt. Gott war mit ihm. Gott hat mit ihm den Himmel auf Erden gebracht. Ja, jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten, dann sagen wir, dein Reich komme. Ja, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir können jetzt schon, indem wir Kirche bauen, indem wir für Menschen da sind, auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, gerade in Krisenzeiten, so wie Bonhoeffer damals in der NS-Zeit, können wir ein Stück weit diesen Himmel auf Erden bringen, aber weil er das schon jetzt erfahren hat mit seinem Gott, wusste er ist treu und er wird seine Zusage halten. Und wenn er jetzt in den Himmel geht, es mag schmerzhaft hier noch sein auf der Erde, aber sobald er da ist, ist er zu Hause. Wird kein Leid mehr sein, keine Sorgen, kein Stress. Es wird einfach nur herrlich und genial sein. Jetzt frage ich dich, was bestimmt dein Leben? Welche Hoffnung, welche Motivation treibt dich an? Kannst du so wie Bonhoeffer oder wie Paulus einfach in einer Bodenständigkeit leben, dass du dich für andere Leute einsetzt, dass du sagen kannst, ich lebe ein Leben im Dienst für andere Menschen, mit meinen Finanzen, mit meiner Zeit, indem ich auch falsche Sachen, die mir getan werden, erdulde. Jesus hat ja gesagt, weißt du, wer dich auf die eine Wange schlägt, den halt die andere Wange hin. Ich dachte, sowas ist gar nicht möglich, aber wenn du tatsächlich nicht für hier lebst, sondern wenn dein Schatz, wenn dein Herz im Himmel ist, bei Gott, wenn du für die Ewigkeit lebst, dann ist dir gar nicht wichtig, was für ein Kontostand du hier hast. Dann ist dir gar nicht wichtig, was für eine krasse Karriere du machst, sondern dann ist dir einfach nur wichtig, dass du hier den Himmel hier auf Erden ausbreiten kannst und Schätze im Himmel sammeln kannst. Dann ist dir einfach nur wichtig, dass du diese Herrlichkeit, diese Größe, die für dich bevorsteht, mit anderen teilen kannst. So, und wenn du sagst, in meinem Leben wünsche ich mir eigentlich sowas. Ich wünsche mir eine feste Zuversicht. Ich wünsche mir eine Hoffnung, die wirklich eine Hoffnung ist, die auf was aufbaut, weil wirklich alle Dinge gut werden, trotz der Leiden, trotz der schlechten Sachen. Dann habe ich eine wunderbare Nachricht für dich. Du kannst heute die Beziehung mit Gott anfangen und du kannst ihm erleben, du kannst ihm begegnen und du kannst diese Garantie selber erfahren und sehen, dass seine Verheißungen sicher sind, dass seine Verheißungen Bestand haben, dass wirklich Angst in Mut, Scham in Fröhlichkeit, Traurigkeit in einfach Jubeln verwandelt werden wird, wenn du dort bist. Und wenn du diese Beziehung anfangen möchtest, dann geht das ganz einfach. Du siehst hier vielleicht an der Seite schon so einen kleinen Button auftauchen mit Handheben. Das ist einfach, um dir die Entscheidung so ein bisschen zu erleichtern. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest und wirklich sagst, ich glaube das, dann lade ich dich einen Klick auf den Button. Einfach nicht, weil es irgendwie notwendig wäre oder weil es dir in irgendeiner Art und Weise diese Beziehung bringen würde, aber es ist ein, und das ist das Wichtigste, es ist ein Schritt des Glaubens. Wenn du einfach einen Schritt, sei es nur ein Mausklick, ja, auf Gott zumachst, dann wird er sich dir nähern. Und ich lade dich ein, wenn du das getan hast, sprich doch gerne mit mir dieses Gebet und alle anderen auch, die das schon hunderte Male gebetet haben, dürfen gerne mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Nichts, was ich getan habe, könnte irgendwie dafür sorgen, dass du mich weniger liebst. Danke dafür, dass du einen perfekten Himmel, eine perfekte Ewigkeit für mich bereit hast. Ich möchte dabei sein und ich möchte auch den Himmel hier schon auf Erden erleben. Ich möchte Hoffnungsträger sein. Ich möchte anderen Menschen wirklich sagen können, alles wird gut. Ich möchte eine Beziehung mit dir anfangen. Jesus, bitte hilf mir dabei. Amen. So einfach ist das. Wir haben jetzt gleich noch eine Musikzeit, also Worship nennen wir das, Lobpreis. Das sind gesungene Gebete, in denen wir Gott loben, Gott preisen. Und vielleicht kannst du genau in dieser Worship-Zeit dich auf ihn ausrichten und vielleicht nochmal weiterbeten, darüber nachdenken, was wir jetzt gerade so in der Predigt gesagt haben, ihm antworten, nutze gerne diese Zeit, vielleicht auch, um einfach aufzustehen und mitzusingen und selber zu jubeln, wenn du gerade glücklich bist, erfasst bist und Gott loben möchtest. Nutze diese Zeit, um Zeit mit Gott zu verbringen und vielleicht auch wieder jetzt in deinem Schlafzimmer, in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer, draußen mit Freunden oder so, ein Stück des Himmels auf Erden zu erleben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Danke dir, dass du hier bei dieser Online-Predigt mit dabei hast und freue mich darauf, dich nach der Corona-Zeit wieder in echt zu sehen. Viel Spaß bei der Worship-Zeit.